21.07.24, Israel im Krieg, Tag 289. Ein israelischer Araber christlichen Glaubens, der auch in der israelischen Armee gedient hat, und zwar in einer Kampfeinheit, Golani, der in Griechenland im Urlaub war, wurde dort verprügelt, weil er als Israeli erkannt wurde. Da fragt man sich natürlich auch, sind auch Araber, Muslime, Christen, Beduinen, Drusen, alle, die irgendwie mit dem Staat Israel in Verbindung gebracht werden können, weil sie hier leben, Ziele der verrückten Judenhasser weltweit, weil die Araber, Muslime und Christen wahrscheinlich nicht ganz sauber sein können, wenn sie hier in Israel mit den Juden leben, frei nach dem Motto, mitgehangen ist gleich mitgefangen. Eine absurde Realität, wirklich. Aber wen wundert es? Im Endeffekt, all die Raketen und Drohnen und anderes Zeug, was aus allen Windrichtungen auf Israel abgeschossen wird, seit Monaten, seit Jahren, seit Jahrzehnten, haben als Ziel den Israeli. Und der Israeli ist nun mal nicht immer jüdisch, sondern auch mal Moslem oder Christ oder auch irgendetwas anderes. Dieses Land, Israel, ist ein multikulturelles Land, ja, mit einer jüdischen Mehrheit, aber auch mit 20-25% Nichtjuden, die hier in Israel Seite an Seite mit den Juden leben. Ihr wisst, diejenigen von euch, die mir hier followen, natürlich fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer, was ich mit Team 1, 2 und der Zuschauertribüne meine. Team 1 natürlich, das Team, das hinter Israel steht, Israel verteidigt, gegen Antisemitismus sich einsetzt, spielt wie beim Fußballspiel gegen das Team, das für Terror, für Antisemitismus, für die Vernichtung Israels sich einsetzt, natürlich auch auf deutschen Straßen, auf irgendwelchen Kundgebungen oder auf Unicampussen und dann natürlich, was uns alle interessiert, die breite Zuschauertribüne von sehr vielen Menschen, die in der Regel mal bequemer, mal nicht so bequem, mal gemütlich, mal weniger gemütlich, mal mit Popcorn oder nicht mit Popcorn auf der Zuschauertribüne sitzen und in der Regel keine wirkliche Ahnung haben, hin und wieder mal irgendwie All Eyes on Rafah irgendwie wahrnehmen, es dann entweder auch teilen oder nicht, aber in der Regel nicht wirklich Position beziehen. Das ist die Zuschauertribüne, die natürlich mich im Kampf um die Meinung auch, die Meinung bezüglich Israel, die Meinung bezüglich der Realität hier und überhaupt, wenn ich Freundschaft und Frieden voranbringen möchte, ich persönlich als Arye Charus Shalika, dass man die Realität as is auch versteht und zu verstehen bekommt, das ist Teil meines Einsatzes, deshalb ist die Zuschauertribüne für mich so wichtig. Doch es gibt auch eine andere parallel laufende Realität von Team 1, Team 2 und der Zuschauertribüne. Und zwar Team 1, das ist die IDF, die kämpft gegen Team 2. Und das sind alle möglichen Terrorbanden, Clans, Milizen, Staaten, überall um uns herum natürlich, 7 Windrichtungen, wie gesagt. Und dann, auch in diesem Fall, gibt es eine Zuschauertribüne. Eine Zuschauertribüne, auf der die Terrorchefs sitzen. Überall in der Region und darüber hinaus natürlich. Und die zuschauen, die hier jeden Tag 24/7 zuschauen, was passiert und vor allem, wie Israel reagiert. Auch auf den am Freitag oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 3 Uhr morgens mit Sprengstoff beladenen Drohne, die aus dem Jemen viele Stunden angeflogen kam und dann im Endeffekt vom Westen übers Mittelmeer in Tel Aviv es geschafft hat, dort Schaden anzurichten, einen Mann, einen 50-jährigen Mann zu töten und 10 Menschen zu verletzen. Auch da bei diesem Zwischenfall in den Morgenstunden des Freitags saßen Terrorchefs wie Nasrallah oder Haniyeh oder Khamenei im Iran und haben gewartet auf die Reaktion Israels. Wird Israel reagieren? Wie wird Israel reagieren? Wann wird Israel reagieren? Und die Reaktion Israels kam. Und zwar 1800 Kilometer entfernt von der Staatsgrenze Israels am Hafen von Hodeida, einer der von den Houthis dominierten Stadt natürlich, wie ihr wisst, so wie Sana'a auch von den Houthi-Terroristen kontrolliert seit vielen Jahren, war im Endeffekt das Ziel der israelischen Armee, der israelischen Luftwaffe. Und davon habt ihr, gehe ich ganz stark davon aus, mitbekommen. 1800 Kilometer entfernt von Israel hat die israelische Armee in Hodeida zugeschlagen. Und das natürlich zum einen ganz klar, um gegen die Terrorinfrastruktur und die Terroristen der Houthis im Jemen vorzugehen, aber gleichzeitig auch, um eine klare Message an die Zuschauertribüne zu richten. Genau die Zuschauertribüne, die ich gerade erwähnt hatte. Nasrallah, Khamenei und auch Haniyeh. Und die Message ist, don't fuck with us. We'll hunt you down. Auf Deutsch würde ich es prompt übersetzen in, legt euch nicht mit uns an, wir werden euch jagen und vernichten. Doch auch auf diesen Angriff natürlich kam heute früh, wie es so ist hier im Nahen Osten, direkt eine Antwort gegen 6.30 Uhr in der Früh, eine ballistische Rakete, die circa 15 Minuten Flugzeit hat, aus dem Jemen Richtung Israel und auf dem Weg nach Eilat am Roten Meer neutralisiert wurde. Höchstwahrscheinlich werden mehr folgen in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen. Die Situation mit dem Jemen hat weder am Freitag begonnen, noch heute ist sie beendet, sondern sie ist eine Situation, eine Art Prozess, die seit vielen Monaten Nebenschauplatz ist, kann man sagen, neben der Hamas im Gazastreifen und der Hisbollah im Libanon und auch anderen dramatischen Situationen wie der Beschuss aus dem Iran zum Beispiel, ist der Jemen natürlich auch ein Schauplatz seit vielen, vielen Monaten. Und da gehe ich ganz stark davon aus, dass in den nächsten Stunden, Tagen und Monaten auch mehr passieren wird, Israel öfter angegriffen wird. Doch ich gehe auch davon aus, dass höchstwahrscheinlich Israel auf jeglichen Beschuss mittlerweile aus dem Jemen ab sofort auch ein Stück weit mehr sich den Jemen bzw. die Houthis zur Brust nehmen wird und nicht mehr schweigen wird, nicht mehr nur die internationale Gemeinschaft machen lassen wird, weil die internationale Gemeinschaft hat in den letzten Monaten natürlich viel gemacht, in der Regel Verteidigungsmaßnahmen, aber nicht genug Angriff. Und mit Terroristen reicht nun mal nicht Abwehr, sondern man muss irgendwann auch zum Angriff übergehen. Es muss ein Mix sein aus Abwehr und Angriff. Genauso wie wir es mit der Hamas im Gazastreifen machen und der Hisbollah im Libanon. Damit will ich nicht sagen, dass Israel hier das perfekte Mittel gefunden hat, wie man gegen Terroristen vorgeht. Doch nur auf Abwehr zu setzen, ist auf Langzeit eigentlich keine wirkliche Lösung. Im Internet, wenn man schaut, insbesondere auf arabischen Plattformen, gibt es da alle möglichen Informationen zum israelischen Angriff. Ihr wisst, das israelische Militär und auch der Staat Israel geben wenig Preis, was genau, wie viele genau Jets und so weiter an diesem Angriff beteiligt waren in Hodeida. 1800 Kilometer entfernt natürlich, das ist nicht um die Ecke. Und hier findet man im Internet alle möglichen Informationen, die ich mit euch hier teilen will. Ich kann davon nichts verifizieren. Die IDF wird das auch wahrscheinlich nicht machen, um auch ein Stück weit die Situation im Nebel zu lassen. um den Terroristen hier nicht unnötig auch irgendwie in die Hände zu spielen. Also was man im Internet auf arabischen Seiten findet, unter anderem, dass gleichzeitig 10 Ziele angegriffen wurden durch die israelische Luftwaffe. Es sind Jets gewesen, 25 Jets, die am Angriff teilgenommen haben sollen. Und diese Jets sollen den Luftraum von 3 Staaten überquert haben, bevor sie im Jemen in Hodeida zugeschlagen haben. Die USA und auch die Briten sollen angeblich daran teilgenommen haben, sollen angeblich daran irgendwie beteiligt gewesen sein, genauso wie die italienische Luftwaffe, die angeblich irgendwie auch Teil daran hatte, und zwar indem sie die Jets, die israelischen Jets in der Luft aufgetankt hat, angeblich. Große Brände im Hafen von Hodeida, unter anderem auch durch den Beschuss von Ölcontainern, die dort gelagert waren, und es sollen dort F-15 und auch F-35 Jets an diesem Angriff beteiligt gewesen sein. Brände dort im Jemen halten an, die haben dort das Feuer nach wie vor nicht unter Kontrolle bekommen, und das spricht natürlich auch Bände vom enormen Ausmaß dieses Angriffes in Hodeida. Der Hafen dort, der auch für zivile Einfuhr bestimmt war und gedient hat, aber gleichzeitig parallel, so wie die Hamas, die Hezbollah und alle anderen Terroristen alles doppelt benutzen. Einerseits zivil und gleichzeitig auch in einer Art Schattenidentität oder Doppelidentität auch als Terrorinfrastruktur. Und Hodeida natürlich ist die zentrale, der zentrale Punkt, an dem die Terroristen der Houthis, die Houthi-Terrormiliz, auch iranische Waffen importiert, geschmuggelt oder wie auch immer hat, nach Jemen. Kurz Libanon angesprochen, übers Wochenende auch ca. 120 Angriffe aus dem Libanon auf Israel. Nach wie vor leider auch über 60.000 Menschen, Israelis, die seit vielen Monaten nicht nach Hause können, nicht in ihre eigenen vier Wände im Norden Israels können, insbesondere die ersten Kilometer im Raum, Grenze Libanon-Israel bis ungefähr 9 Kilometer, sind hochproblematisch. Und diese Menschen sind seit vielen Monaten in irgendwelchen Unterkünften und Hotels untergebracht. Da gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, ja kommt, habt euch nicht so, so schlimm ist das ja nicht, wenn man jetzt hier in Hotels leben darf. Doch, das ist es. Stellt euch vor, es ist ja kein Urlaub, ja, wo man kurz irgendwie übers Wochenende in irgendeinem Vier-Sterne-Hotel irgendwo Sonnenbaden geht, sondern man ist seit Monaten in irgendeinem Hotel untergebracht, wo es die ersten Tage vielleicht noch in Ordnung ist, aber irgendwann, besonders wenn man viele Kinder hat, da sitzt man aufeinander, das ist eng, das ist unangenehm, das ist fremd. Man hat dort nicht seine Infrastruktur, die man aus seiner Stadt oder seinem Kibbutz kennt, nicht die Restaurants, nicht die medizinische Versorgung, nicht den Apotheker von nebenan, nicht die Schule und die Lehrer, an die man sein ganzes Leben gewohnt war. Alles ist komplett anders. Man ist aus seinem Leben gerissen und lebt plötzlich seit vielen Monaten in irgendeiner Unterkunft, in irgendeinem Hotel mit anderen, man kann es tatsächlich so nennen, Flüchtlingen, und wartet darauf, dass die Situation im Norden sich irgendwann wieder beruhigt, um zurück nach Hause gehen zu dürfen. Doch eine Beruhigung der Lage im Norden steht jetzt gerade leider noch nicht in Aussicht. Der Besuch von Netanyahu, dem israelischen Regierungschef, der seine Reise in die USA heute beginnt, könnte eventuell hier ein Gamechanger sein. Das hatte ich in der vorletzten Folge schon erwähnt. Doch das werden wir erst gegen Mittwoch, Donnerstag oder Freitag die Woche, werden wir eventuell da Neuigkeiten haben, weil jetzt erstmal heute die Reise beginnt, und bis man in Amerika ankommt und bis er im Kongress spricht, Mittwoch, werden die nächsten Tage natürlich auch keine ruhige Situation an der Nordgrenze leider bringen. Israel hat natürlich auch auf den Beschuss aus dem Libanon reagiert. Jeden Tag wird reagiert in einer Art Ping-Pong-Verfahren, was ich auch hier schon tausendmal erwähnt habe. Sie schießen, wir schießen, sie schießen, wir schießen. Und das ist ein Ping-Pong-Verfahren, wo wir in der letzten Nacht auch wieder zwei Waffendepots der Hisbollah zerstört haben. Das wird sie natürlich ein wenig einschränken in ihren Aktivitäten. Doch man kann davon ausgehen, dass sie hunderte, wenn nicht tausende Orte im Libanon haben, wo sie Waffen gebunkert haben, Infrastrukturen in zivilen Gebäuden, die sie in dem Sinne auch doppelt nutzen, von denen aus geschossen werden kann, wo sie Waffen unterbringen können, wo sie ihre Leute haben und wo sie auch in Tunnel verschwinden können, wann immer sie wollen. Genauso wie natürlich auch im Gazastreifen und wie andere Terrormilizen in der Region operieren. All diese Terrormilizen natürlich in erster Linie unter der Anweisung aus Teheran. Deshalb funktionieren die auch ähnlich. Das taktische und auch strategische Vorgehen ist keine unabhängige Sache, sondern wird aus Teheran größtenteils bestimmt. Wir gehen ins Operative in den Gazastreifen. Auch dort passieren natürlich nicht wenige Dinge, auf die ich kurz zu sprechen kommen möchte. Die Kampfteams der 3. Brigade, der 8. Brigade, der Kommandobrigade und auch der multidimensionalen Einheit operierten letzte Woche unter dem Kommando der 99. Division im Raum Gazastadt im Norden des Gazastreifens. Die Truppen führten dort Razzien und auch Durchsuchungen in einem Gebiet im UNRWA-Hauptquartier durch, das von der Hamas zum Wiederaufbau ihrer eigenen Terrorinfrastruktur genutzt wurde oder wird nach wie vor. Während dieser Razzien unter nachrichtendienstlicher Anleitung durchsuchten die Truppen Gebäude, in denen sich Hamas-Terroristen aufhielten, darunter auch ein Gebäude in einem Wohnviertel, in dem sich ein Hamas-Terrorist verbarrikadierte, sowie mehrstöckige Gebäude im Raum Gaza statt. Unter anderem fanden die Truppen natürlich Waffen, Munition, Ausrüstung des Hamas-Marinekommandos, Militärwesten, Gewehre und auch Geheimdienstmaterial. Allein in der vergangenen Woche haben die Truppen der Division über 150 Terroristen eliminiert, etwa 100 terroristische Infrastrukturziele zerstört und eine unterirdische Waffenproduktionswerkstatt ausfindig gemacht. Am Donnerstag noch griffen die IDF und auch der Inlandsgeheimdienst, der Shabak, eine Reihe von Hamas-Terroristen an, die in einem UNRWA-Komplex, ihr hört, wieder UNRWA, in der Gegend von Zeytun im Norden des Gazastreifens operierten, das als Hauptquartier der Hamas-Brigaden in Gazastadt diente, also Gaza City. Der Terrorist Adel Hamdia, der militärische Geheimdienstoffizier der Gazastadtbrigade der Hamas, wurde bei dem Angriff eliminiert. Hamdia war seit 2019 in seiner Funktion. Vor dem Krieg war er für die Sammlung und Formulierung der nachrichtendienstlichen Auswertung der Hamas-Brigade in Zeytun zur Vorbereitung des brutalen Massakers des 7. Oktober verantwortlich. Und während des Krieges war er dafür verantwortlich, offensive Terroraktivitäten gegen IDF-Truppen zu leiten und nachrichtendienstliche Einschätzungen über IDF-Bodentruppen zu formulieren. Darüber hinaus war Hamdir im Rahmen seiner Rolle auch für das Sammeln von Informationen und die Durchführung von Lagebeurteilungen für hochrangige Terroristen der Gaza-Brigade und hochrangige Terroristen des militärischen Flügels der Hamas verantwortlich. Seine Abteilung war für die Förderung von Angriffen gegen IDF-Bodentruppen und Gemeinden im Süden Israels verantwortlich. Dass dieser Mann aus dem Weg geschaffen wurde, das ist eine weitere gute Nachricht. Am Freitag hat die israelische Luftwaffe nach Erkenntnissen der IDF und des Shabak wieder ein Gebäude angegriffen, das von Terrororganisationen Hamas, Islamischer Dschihad im Gazastreifen für ihre militärische Aufrüstung genutzt wurde. Das Unternehmen El Kahira, das würde auf Deutsch heißen ägyptische oder sowas, war in der Struktur tätig und seit Beginn des Krieges ein zentraler Bestandteil der Infrastruktur, die zur Lagerung und Übertragung großer Geldbeträge an Terrororganisationen im Gazastreifen sowie zur Durchführung terroristischer Aktivitäten diente. Das getroffene Bauwerk befand sich im humanitären Bereich von Dir al-Balah im zentralen Gazastreifen, da es auch zu diesem Zeitpunkt weiterhin ein Infrastrukturstandort für terroristische Aktivitäten war. Vor dem Angriff wurden eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um den Schaden für unbeteiligte Zivilisten zu mindern, darunter die Forderung nach Evakuierung der Zivilbevölkerung, wie ihr wisst, wie wir es in jedem Angriff eigentlich so machen, und dem Einsatz, soweit es geht, von präziser Munition. Die Terrororganisation Hamas und Islamischer Dschihad verstoßen systematisch gegen das Völkerrecht und nutzen zivile Strukturen für ihre Terroraktivitäten gegen Israel. Und das macht jene Gebäude laut internationalem Völkerrecht, und das habe ich hier auch schon tausendmal erwähnt, das macht sie zu legitimen Zielen nach internationalem Völkerrecht. Auch am Freitag führte der Chef des Generalstabs bzw. der Generalstabschef Herzi Halevi eine Lagebeurteilung im Gebiet Rafah im Süden des Gazastreifens durch mit dem Kommandeur des Südkommandos bzw. des Southern Commands Yaron Finkemann und dem Kommandeur der Division 162, die für den Kampf im Gebiet Rafah zuständig ist. Der Mann heißt Itzik Cohen, und weiteren Kommandeuren der IDF. Hier einige seiner Punkte, die Herzi Halevi den Truppen auf den Weg gegeben hat. Warum spreche ich mit euch über diese Dinge? Ich sage euch, alles hängt zusammen. Es ist alles Iran. Diese Drohne ist iranisch, nicht wahr? Die Houthis haben es genommen, aufgerüstet, seine Reichweite vergrößert, und das ist der Iran. Und auch die Gelder für die Tunnel hier stammen aus dem Iran. Und wir gehen mit großer Entschlossenheit gegen den Iran vor. Letztendlich ist es ein Oktopus. Er hat viele Arme. Man kämpft hier mit einem Arm, man kämpft dort mit anderen. Eine professionelle Operation beeinflusst hier alle Stellvertreter Irans. Denkt daran, ihr leistet hochprofessionelle Arbeit, und das ist sehr offensichtlich. Die Luftwaffe hat in diesem Krieg hunderte von Drohnen innerhalb und außerhalb der Grenzen des Staates Israel abgefangen und bei jedem Zwischenfall etwas gelernt. Heute hatten wir ein erfolgloses Ereignis. Wir lernen, verbessern und reparieren und werden uns verbessern. In der Verteidigung, im Angriff und bei allem, was passiert, müssen wir sehen, was wir für die Zukunft lernen können und uns daran erinnern, dass das nächste Ereignis nicht unbedingt dasselbe sein wird. Auch am Freitag gab es wieder eine Art, ich nenne es gerne, Freakshow im ICJ, im Internationalen Gerichtshof in Den Haag, der die israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete, so das ICJ, für illegal erklärt hat. Das Gutachten ist nicht bindend, also wieder eher eine Art internationale Schelte Israels zum hundertsten oder tausendsten Mal, die im Endeffekt nichts oder kaum etwas bringen wird. Ganz bestimmt wird es den Palästinensern keinen unabhängigen Staat bringen, weil Frieden und eine Art Seite an Seite in Frieden, sagen wir mal, wird es erst geben können, wenn die Palästinenser keinen weiteren 7. Oktober wünschen, keinen 7. Oktober feiern werden, sondern im Endeffekt irgendwann wirklich Seite an Seite in Frieden mit den Juden und Israel leben wollen. Denn Jerusalem und auch Judäa und Samaria bzw. Westjordanland stellen im Endeffekt die wahren Wurzeln der Juden dar und nicht Tel Aviv oder Rishon LeZion. Deshalb ist es absolut realitätsfremd, hier von, so der ICJ, in Anführungsstrichen, palästinensischen Gebieten zu sprechen, die noch nie in der Geschichte Teil eines palästinensischen Staates waren, sondern mal zu Jordanien gehört haben, mal unter britischer Verwaltung waren, 400 Jahre Teil des Osmanischen Reiches waren und andere Staaten oder Herrscher, die dieses Gebiet in den letzten 2000 Jahren verwaltet haben. Dieses Gebiet, was vor 2000 Jahren Israel war und Judäa war. in dem Sinne hier von palästinensischen Gebieten zu reden und Juden und jüdische Siedlungen komplett als illegal, sage ich jetzt mal, hier zu bezeichnen, das ist realitätsfremd, das hat mit Geschichte nichts zu tun, das bringt Frieden nicht näher und das zeigt leider, wie politisch im Endeffekt auch internationale Gerichte sind, geworden sind oder schon immer waren. Weiß ich nicht, habe mich damit nie wirklich befasst mit internationalen Gerichten, das ist einfach nur bitter und realitätsfremd. Aber wenn man sich die Vergangenheit des Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes anschaut, haben viele auch auf Twitter gebracht, er war Libanons UN-Botschafter vorher, stimmte gegen die Verurteilung von Steinigung, blockierte eine Verurteilung Assads, dem Massenmörder, stimmte gegen eine Resolution zur Freilassung der politischen Gefangenen in Belarus, also in Weißrussland, und er unterstützte das iranische Mullah-Regime. Also was soll man von diesem Mann bitte anderes erwarten? Zum Abschluss eine interessante Sache, die ich auch im Netz gesehen habe, die mein Auge irgendwie gefangen hat. ChatGPT kennen wahrscheinlich viele von euch. Ich habe damit wenig zu tun. Erst in letzter Zeit habe ich mehrmals davon gehört und zufälligerweise oder nicht zufälligerweise, keine Ahnung, ob ich an Zufälle glauben soll oder nicht, habe ich heute früh im Internet was gesehen, was ich spannend fand. Und zwar hat jemand gepostet, ChatGPT, folgende Frage: List the 20 largest religious terrorist organizations in the world. Und da gibt es eine Liste dann von 20 größten Terrororganisationen, religiösen Terrororganisationen in der Welt. Und die Liste, diese 20 ersten größten radikalen Terrororganisationen sind alles islamistische Terrororganisationen. ISIS, Al-Qaida, Boko Haram, Taliban, Al-Shabaab, Hezbollah, Hamas, Lashkar-e-Taiba, Islamic Jihad Movement in Palestine, der Islamische Dschihad, Tehrik, Taliban, Pakistan, Jaish-e-Mohammed, Jama-Islamiyah, Abu Sayyaf Gruppe, Haqqani Netzwerk, Harkat al-Mujahideen, Ansar al-Sharia, Ansar al-Islam, Harkat ul-Jihad al-Islami und so weiter und so fort. Radikaler Islamofaschismus stellt eine wesentliche Bedrohung für sehr viele Staaten und Menschen dar, im Westen wie auch in vielen muslimischen Staaten, wo die radikalen Islamofaschisten nicht bzw. noch nicht an der Macht sind. Mit Blick in die Zukunft, mit Blick in die Zukunft unserer Kinder wäre es wünschenswert, wenn der Westen gemeinsam mit moderaten muslimischen Staaten mehr tun würde und hoffentlich wird, um das Problem nicht nur mit Zuckerbrot zu füttern und zu streicheln, sondern auch mal mit der Peitsche zu bekämpfen. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.